Botschaft, Jesus Christus, das Zentrum der Hoffnung. Jesus Christus, das Zentrum der Hoffnung. Wie gesagt, das ganze Thema hier ist, liebe Geschwister, und schau, vergiss jetzt nicht, in Vers 2 sagt er, an die Heiligen und Treuen, Brüder. Okay, das sind Menschen, die in Christus sind. Und trotzdem, Menschen, die Jesus kennen, brauchen immer wieder die, daran erinnert zu werden, dein Leben darf und soll sich um Christus handeln. Auf diesem Fundament stehen wir felsenfest, sind wir sicher, nicht auf irgendetwas anderes. Wir wollen heute genau fragen, wie hat Paulus, als er eben das Problem, das dort vorhanden war, davon gehört hat, Epaphras hat ihm davon erzählt, er ging nach Rom. Paulus ist in Rom jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Ich habe es, glaube ich, nicht wirklich so betont bis jetzt. Aber das sind Briefe, die Paulus geschrieben hat in seiner ersten Gefangenschaft. Er hat sie berufen, dass er vor dem Kaiser gehen muss. Die wollten ihn eigentlich nach Jerusalem bringen, um ihm dort einen Prozess gegen ihn machen. Und er wusste, die würden ihn einfach dort umbringen. Und er hat das Recht, das ihm zustand als römischer Staatsbürger, auch genutzt und sagte, ich berufe mich zum Kaiser, ich will zum Kaiser gehen, er soll über mich urteilen. So, er ist jetzt in einer Art Untersuchungshaft oder er ist noch gefangen, weil er vor dem Kaiser stehen muss. Und er ist in Rom in Gefangenschaft. Trotzdem ist er voll aktiv. Er sieht diese Gefangenschaft nicht als ein Fluch oder als irgendein Fehler, sondern es ist das, was Gott in ihm und durch ihn verwenden will, um ihm zum weiteren Dienst zu helfen. So, hier ist er in Rom. Epaphras kommt hin und erzählt, es sind Geschwister, die in Kolosse sind und dort gibt es ihr Lehrer und die wollen die Geschwister dort von Christus wegbringen und zu einer Gesetzlichkeit und eine komische Verehrung von Engeln und auch eine asketische Lebenswandel. Es war eine komische Mischung von verschiedenen Elementen. Keine einzige Element war da, wie eben, dass es eben Gnostizismus war allein oder andere Sachen wie in Galaterbrief, wo es reine Gesetzlichkeit war. Es war eine komische Mischung. Epaphras erzählt Paulus davon und Paulus will jetzt als Apostel dagegen wirken, dass Christus seine richtige Stellung in der Gemeinde behalten kann. Und so fängt er eigentlich an. Er will die Geschwister dort ermahnen und zeigen als erstes, dass sie in Christus sind. Für uns aber heute, wir haben jetzt nicht die gleiche Sache, aber für uns, wie wir letzte Woche gesagt haben, was ist es, wo wir als Christen vielleicht verleitet sein könnten? Wo wir vielleicht glauben könnten, das ist, was ich brauche, um erfüllt zu sein. Um innerlich wirklich meine volle Fähigkeit zu erreichen, um das Lebensziel, das ich habe, zu verwirklichen. Was kann uns so leicht ablenken von Jesus? Geld, Beziehung, Gesundheit, Ruhe, Freiheit, Arbeit, vielleicht fehlt uns Motivation, ich muss einfach von irgendwas begeistert sein, Respekt, Anerkennung. Keiner dieser Dinge sind an sich sündig. Das dürfen wir nicht vergessen. Keiner dieser Dinge sind an sich sündig. Ich meine, stell dir vor, irgendwer sagt, Beziehung wäre sündig. Wie soll das eine Sünde sein? Kann aber jemanden zu einem Götzen in unserem Leben werden? Kann eine Beziehung für uns so wichtig sein, dass wir bereit wären, Gott zu verleugnen, um diese Beziehung zu behalten? Kommt leider immer wieder vor. Die Frage ist, hat Jesus die richtige Stellung? Weil wenn er in der richtigen Position in unserem Leben ist, dann werden diese anderen Dinge auch ihm unterordnet sein und damit werden die auch die richtige Position in unserem Leben haben. Damit kann der Herr das auch nützen und verwenden. Weil er alles in allem ist, Jesus Christus. Oder wie es in Kapitel 1, Vers 18 sagt, damit er in allem der Erste sei. Der Erste in allem sei. Was ist Wie fängt Paulus an? Hast du mal erlebt, dass du vielleicht einen Fehler gemacht hast in der Schule? Hast du irgendeinen langen Aufsatz geschrieben? Sind 2, 3 Fehler drin? Aber der Lehrer oder die Lehrerin hat so viel geschrieben über alles, was du falsch gemacht hast, dass du gedacht hast, ja, aber das waren nur ein paar Fehler und das alles andere war richtig. Bist du ermutigt, wenn man nur auf das Negative schaut und sagt, mach das jetzt anders, mach das jetzt anders, mach das jetzt anders? Kannst du dich vielleicht erinnern, in deiner Kindheit, warst du nicht dankbar für die Zeiten, wo deine Eltern nicht nur korrigiert haben, sondern auch gelobt haben und dich auch ermutigt haben, oder? Dann weißt du, Junior, in meinem Fall, das hast du wirklich gut gemacht. Weiter so. Kinder brauchen das. Was ist es, wenn Papa jetzt nur negativ ist oder Mama nur negativ? Meine Verantwortung ist, einfach zu korrigieren. Das ist meine Verantwortung. Mach das jetzt richtig. Das. Nur korrigieren. Was passiert mit der Zeit? Man wird entmutigt. Kann ich überhaupt etwas falsch machen? Und wir wissen als Eltern, die Kinder haben, wir wissen, wir müssen auch ein bisschen wählerisch sein. Weil würden wir alles korrigieren, dass unsere Kinder aus kindlicher Fähigkeiten oder kindlicher Dummheit falsch machen, da würden wir nur ständig korrigieren. Das ist normal. Deswegen sind sie Kinder und brauchen Erziehung. So daher ist es natürlich für uns eine große Frage und eine wichtige Frage, dass wir die richtigen Dinge, die Dinge, die wesentlich sind, korrigieren und unsere Kinder auch zulassen, Kinder zu sein und nicht so ständig alles perfekt erwarten von unseren Kindern. Das wird nicht funktionieren. Warum erkläre ich das? Warum sage ich das? Paulus fängt hier an, aber er fängt nicht mit einem Tadel an. Er fängt nicht an mit, ihr dummen, blöden Christen da in Kolosse, was denkt ihr euch? Wie könnt ihr so eine Irrlehre annehmen? Was habt ihr Christus vergessen? Das macht er nicht. Habt ihr gesehen, was er tut? Schauen wir uns das an. Er bringt sie zurück zu dem, wer sie sind in Christus und er dankt Gott für das, was Gott getan hat. Es steht da in Vers 3, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wofür dankt er? Er dankt, weil er gehört hat von ihrem Glauben, Liebe zu den Heiligen, für die Hoffnung, die sie haben, dass sie in Christus sind. Das ist, was Vers 2 sagt. Er schreibt an die Heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Und übrigens, wir reden hier nicht von Heiligen Leopold oder den Heiligen Anna oder irgendwelche Heiligen, wie wir in der westlichen Welt und vor allem in manche Kirchen erleben, wo es Menschen gibt, die selig gesprochen werden und dann irgendwelche heilige Kräfte haben und Wunder tun können. Das ist überhaupt nicht biblisch. Jeder, der hier in diesem Raum sitzt, der Jesus Christus kennt, ist ein Heiliger. Du sagst was? Ja, du bist heilig in Christus. Deine Sünden sind dir vergeben worden. Du bist voll und ganz heilig für Jesus. Sein Kleid hast du angezogen, dein schmutziges Kleid hast du abgezogen. Du bist in Christus heilig. Und Paulus schreibt diese Geschwister an, es gibt dort Gefahr, aber er tadelt nicht, sondern er ermahnt und ermutigt und erinnert daran, wer diese Geschwister sind. Was ist auch für uns immer wieder eine Schwierigkeit, wo wir Christus eigentlich nicht im Mittelpunkt haben, wir sind irgendwie abgelenkt, wir sind irgendwie dann von der Welt beeinflusst. Was ist immer wieder für uns das Problem? Wir vergessen auch immer wieder die Freude unserer Bekehrung. Am Anfang natürlich sind wir begeistert, sollen wir auch sein. Wir sollen voll mit Begeisterung und Freude dem Herrn nachgehen, aber nach 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren, vielleicht noch 30 Jahren. Und in dieser Zeit dazwischen lernt man auch, ja, Christus ist vollkommen und perfekt, aber manche Heiligen sind nicht so ganz heilig. Manche Christen sind ja nicht so ganz christlich. Und wir können leicht, weil wir so viel mit Menschen zu tun haben und wo es Menschen gibt, da menschelt's. Es menschelt überall. Es gibt's auch hier in unserer Gemeinde. Es gibt auch in unseren Familien. Es gibt überall dieser Kampf gegen unser Fleisch. Wo es Menschen gibt, da menschelt's. Und wir können viel zu leicht dann von irgendetwas abgelenkt werden und diese Freude, dieser Fokus auf Jesus, dass es schwächer wird oder dass wir abgelenkt sind total und auf was anderes fokussiert sind. So, Paulus fängt damit an. Wer seid ihr, ihr Geschwister dort in Kolosse? Warum schreibe ich euch überhaupt an? Vergisst nicht, wer ihr seid. Vergisst nicht die Freude eurer Bekehrung. Und unser Fazit heute ist ein bisschen länger, aber hier dreht sich das Ganze um Hoffnung. Das sind Menschen, die Hoffnung haben. Das sind Menschen, die eine echte Hoffnung haben, die sogar dieses Leben darüber hinausgeht. Das ist eine Hoffnung, die mehr ist als bloß eine Hoffnung hier. Wahre Hoffnung ist durch das Evangelium von Jesus Christus möglich. Diese Geschwister haben das und Paulus lobt sie, dass sie in Christus sind, dass sie Hoffnung haben, weil sie in Christus sind. Die Voraussetzung für ein erfülltes Leben in Christus ist, dass man Jesus als den Christus persönlich kennt. Das ist ja gar nicht so überraschend, oder? Du kannst keine Hoffnung in Jesus haben, wenn du ihn gar nicht kennst, persönlich. Dann ist es so eine äußerliche, ritualistische, religiöse Sache. Aber die wahre Hoffnung, dieser innerliche Frieden, den der Herr uns gibt, entsteht durch diese persönliche Beziehung und Kenntnis von Jesus. Ich kenne Jesus. Und ich bin froh und dankbar, dass er mein Retter ist. So, Paulus bringt eigentlich oder stellt die Aufmerksamkeit daran oder darauf, Jesus ist jetzt schon eigentlich im Mittelpunkt deines Lebens, wenn du daran zurückdenkst. Und darauf sollst du aufbauen, darauf sollst du eben, das sollst du noch mehr in deinem Leben aufblühen lassen. So schauen wir uns aus diesen kleinen kurzen Versen einfach die Frage an, was war und ist Realität in Kolosse gewesen? Okay? Die Voraussetzung ist, dass man Jesus kennt. Was und wie haben sie ihn gekannt? Woran haben die Kolosser geglaubt? Schau Vers 3 an. Wir danken dem Gott, unserem Vater und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. So, er ist mit denen im Gebet verbunden. Er ist dankbar für diese Menschen. Warum? Weil er gehört hat, er und Timotheus, sie haben gehört von eurem Glauben an Christus Jesus. Okay, das ist ja ganz einfach. Glauben an Christus Jesus. So, wenn du und ich auch Christus im Mittelpunkt unseres Lebens haben wollen, dann fängt es damit an, dass Jesus der Fokus unseres Glaubens auch ist. Jesus soll der Fokus deines Glaubens sein. Er persönlich. Überlegt euch, was hier steht. Er ist überzeugt, dass sie heilig und treue Brüder sind. Das haben wir schon gelesen in Vers 2. Und er zeigt, dass sie in Christus sind. Wir finden hier eine Formulierung in Vers 4, die nicht zufällig ist. Es steht nicht da Jesus Christus, wie es in Vers 3 steht und in Vers 2 steht. In Vers 2 steht auch, dass sie Brüder in Christus sind. Und dann in Vers 4 steht, Glauben an Christus Jesus. Wir glauben an eine wörtliche Inspiration des Wortes Gottes. Jedes Wort ist vom Heiligen Geist inspiriert worden. Er hat dafür gesorgt, dass es genauso ist, wie er das haben will. So, wenn wir das als erstes das Wort Christus sehen und danach kommt Jesus, ist kein Zufall. Das hat auch nicht mit Schreibstil zu tun. Der wollte einfach so ein bisschen Abwechslung haben. Nein, er will was kommunizieren. Und wie wir, hoffe ich, in dieser Gemeinde schon wissen, Christus war nicht oder ist nicht der Familienname von Jesus. Was ist Christus? Es ist ein Titel. Es ist ein Titel. Was bedeutet Christus? Der Gesalbte. Der Messias. Denjenigen, den Gott seit Anfang an versprochen hat. Die Kolosser haben Jesus als den Messias im Glauben angenommen. Wer ist Jesus? Das ist Jesus von Nazareth. Ein Mann, der ein ungewöhnlich banales Leben geführt hat, bis er gezeigt hat, ich bin der Messias. Bis zu der Zeitpunkt, wo er sich taufen lassen hat und sein Dienst angetreten ist. Er hat sich sogar seinen Eltern unterordnet. Dieser Jesus von Nazareth ist kein gewöhnlicher Mann. Dieser Jesus von Nazareth ist der Messias. Und die Geschwister, die Menschen in Kolosse, die gläubig waren, haben Jesus als den Messias, als den Retter der Welt persönlich angenommen. Sie vertrauten Jesus persönlich. Sie glaubten an Jesus. Und wie Andi vorgebracht hat, denkt daran, Vertrauen. Glauben ist nicht einfach, vielleicht glaube ich etwas, sondern ich vertraue. Ich habe eine Frage, die ich euch stellen wollen. Jesus ist eine historische Persönlichkeit. Es gibt viele historische Persönlichkeiten. Was ist der Unterschied in deinem Denken zwischen dem Namen Jesus, der Christus, und Josef oder Franz Josef, der Kaiser? Franz Josef der Erste, der Kaiser. Okay. Ist er eine historische Persönlichkeit? Lebte er tatsächlich? Hatte er große Autorität damals? Ja, eigentlich schon. Und ziemlich lang. Also, und wenn man heute Wien betrachtet, da merkt man, wie viel er auch Wien verändert hat, wie viele Sachen er gebaut hat, was eigentlich sein Stempel drauf hat hier in Wien heute. Aber würde jemanden heute in der Nacht lautstark an deine Tür eben hämmern und sagen, mach auf im Namen des Kaisers, Kaiser Franz Josef I. Würdest du aufmachen oder würdest du die Polizei anrufen? Ich glaube, du würdest die Polizei anrufen, weil du würdest sagen, Franz Josef I. hat für mich keine Autorität. Er ist schon längst tot. Ja, es gab ihm einmal. Wer bist du, dass du sagst, in seinem Namen soll ich aufmachen? Sein Name hat keine Bedeutung mehr, außer eine geschichtliche Bedeutung. Und wisst ihr, manche Leute haben so einen Zugang auch zu Jesus. Ja, er hat eine Bedeutung in der Vergangenheit. Aber jetzt heute, dass er persönlich irgendeine Autorität hätte, na, daran glaube ich jetzt nicht. Aber das ist der Unterschied, oder? Das ist der Unterschied zwischen wahrer, rettender Glaube und einfach ein Wissen, dass es Jesus gegeben hat und dass er einiges getan hat und aus seinem Wirken ist eine Religion entstanden. Die Geschwister in Kolosse haben Jesus auch nicht gesehen. So wie du und ich ihn auch niemals mit unseren Augen gesehen haben. Aber sie haben an Jesus geglaubt und waren von ihm überzeugt. Sie waren davon überzeugt, dass er der Christus ist. Er und er alleine Hoffnung geben kann. Warum? Er ist für uns gestorben am Kreuz. Er ist für uns begraben und ist auferstanden. Er lebt heute und sitzt zu Rechten des Vaters. Wie Philipper 2 sagt, er ist hoch erhöht und alle Namen sind eigentlich unter seinem Namen. Alle Menschen werden eines Tages auch zugeben müssen und dürfen, wer Jesus ist. Sie waren von ihm und nur von ihm überzeugt. Sie haben an Jesus geglaubt. Merkt bitte hier, was Paulus nicht sagt. Paulus sagt nicht, wir haben jetzt gehört von euer treuen Gottesdienstbesuch. Jede Woche seid ihr in der Versammlung. Wir sind begeistert. Er schreibt jetzt nicht hier, wir haben gehört, dass ihr einen echten guten Lehrer dort habt, den Epaphras. Und dieser Lehrer, oh, wir sind von ihm begeistert. Später sagt er schon, dass er treu ist, aber das steht nicht im Mittelpunkt. Das ist nicht der Lehrer oder der Pastor oder wer auch immer. Es ist Christus. Steht auch nicht hier, wir haben gehört, welche gute Werke ihr da macht und so brav seid. Steht auch nicht da. Steht auch nicht, oh Mann, wir haben gehört, wie ihr die Geistesgaben in jeder Fülle und alles dort erlebt. Interessanterweise, es ist sehr spannend, dass diese Geistesgaben im Kolosserbrief gar nicht vorkommen. Und das Ganze ist, wie kannst du zur Fülle kommen? Und kein Wort davon von Geistesgaben an sich. Und du sagst, okay, dann kann das jetzt nicht im Mittelpunkt stehen. Und es gibt sogar viele Leute heute, die sagen, du kannst nicht zur Fülle kommen, es sei denn, dass du hast irgendeine Erfahrung oder irgendeine Geistesgabe, dass du von Heiligen Geist bekommst. Nein, das stimmt nicht. Du hast den Geist Gottes, wenn du gläubig bist. Aber sein Ziel für dich ist, dass du in Christus die Fülle des Lebens findest. Er steht auch jetzt nicht hier, ich bin begeistert, wir sind begeistert, dass ihr solche gute Gefühle habt und solch tolle Anbetungsmusik da habt und gemeinsam so einen tollen Gottesdienst feiert. Es ist nicht das Thema. Was ist das Thema? Ihr seid gläubig an Jesus. Wir haben gehört von eurem Glauben an Jesus, an Christus Jesus. So die Frage für uns, wenn in deinem Leben etwas fehlt, die erste Frage ist, ist Christus dein Glaubensobjekt? Glaubst du an Jesus von Nazareth als der Christus, dass er der Messias ist, dass es keinen anderen gibt, den Gott in dieser Welt gesandt hat, damit du und ich von unserer Sündenschuld befreit werden können? Das ist der erste Schritt. Jesus soll der Fokus deines Glaubens sein. Und wenn das der Fall ist, wird es in deinem Leben auch Auswirkungen haben. Weil er sagt hier nicht nur, ihr habt an Jesus geglaubt und jetzt bleibt ihr halt so, wie ihr wart, sondern ihr Leben wurde verändert. Das ist Teil dieser Grundlage. Wovon waren die Kolosser begeistert? Vers 4 sagt, wir haben von eurem Glauben an Christus Jesus gehört und von eurer Liebe zu den allen Heiligen. Du sagst, okay, das kann man schnell lesen, was für eine Bedeutung hat das. Aber hier ist der Punkt. Die Gemeinde Jesu soll der Fokus deiner Liebe sein. Das heißt, wenn du Jesus persönlich kennengelernt hast und an ihn glaubst, dann merkst du auch, wo du mit Christus eine echte Begegnung machen kannst. Wo erlebst du Jesus? Ja, in seinem Wort, keine Frage, aber wo? In seinem Leib, in der Gemeinde. Wo Menschen, die Jesus kennen, zusammenkommen. Nicht nur diese Gemeinde, jede Gemeinde, wo Christus im Mittelpunkt steht. In der Versammlung von gläubigen Menschen. In Kolosse gab es auch die Versammlung. Die kamen zusammen und die, die an Jesus gläubig waren, sie liebten die Heiligen. Das ist diese starke Agape-Liebe. Sie waren bereit, sich füreinander aufzuopfern. Es war für denen keine Nebensache. Es war ganz wichtig. Liebe ist nicht reine Emotion. Es ist eine Entscheidung, die mit der Tat verbunden ist, dass ich bereit bin, anderen zu helfen. Und den Heiligen hier noch einmal, es dreht sich nicht um irgendwelche Menschen mit Superkräften, es dreht sich hier um errettete Menschen. Menschen, die Jesus kennen. Menschen, die durch Jesus Christus von ihren Sündenschuld gereinigt worden sind. Ich finde es wirklich nett und schön, wie das ist, wenn Menschen zur wahren Hoffnung in Jesus kommen und dann wirklich so begeistert sind von der Versammlung, von der Gemeinde, von jeder Möglichkeit im Wort zu lernen. Das ist schön. Das ist wirklich, wirklich schön. Und Ungläubige finden es manchmal ziemlich komisch. Vorher ging man überhaupt nicht zur Versammlung. Vorher lebte man halt wie alle anderen. Aber dann ist etwas passiert. Jemand ist zum Glauben gekommen. Jemand hat Hoffnung in Christus bekommen und auf einmal wollen sie jeden Sonntag in der Versammlung gehen. So, wieso musst du das machen? Nein, ich muss das nicht machen. So, wieso machst du das? Ich will das machen. Wieso? Da sind meine Geschwister in Jesus. Und so, was? Wie lange kennst du die? 2 Wochen? Was? Was verbindest? Du kennst mich jetzt mein ganzes Leben, aber du willst lieber in der Gemeinde gehen, als jetzt mit mir Sonntagvormittag irgendwas unternehmen? Ja. Wieso? Wegen Jesus? Wer ist Jesus? Was, wovon redest du? Ich kenne auch Jesus von der Geschichte her. Und du sagst, ja, aber das ist der Punkt. Wir reden nicht vom Kaiser Franz Josef I. hier. Wir reden von dem Lebendigen, den wahren Jesus Christus, erlebt. Und dort sind Menschen, die Jesus auch kennen. Und Jesus verbindet uns. Es gibt uns eine Liebe für den Heiligen. Eine Frage, warum war das? Weil Jesus im Lebenszentrum sein war. Diese Liebe für den Heiligen. Aber du musst auch aufpassen, hier ist, da diese starke Liebe kann dann auch eine Gefahr sein. Das ist, was in Kolosse vorgekommen ist. Weil da kamen dann Leute in der Gemeinde und sagten, wir lieben Jesus auch. Wir lieben die Versammlung auch. Aber wisst ihr, euch fehlt was, damit ihr Jesus wirklich kennen könnt. Ihr müsst diese Regeln einhalten. Ihr müsst jetzt diese Dinge ablehnen. Ihr müsst jetzt diese Engel auch verstehen. Und wenn du eigentlich 1. Korinther 13 Liebe hast, dann glaubst du das Beste von allen Menschen. Und wenn du nicht fest im Wort gegründet bist, dann könntest du leicht von jemandem, der behauptet, Christ zu sein, leicht in eine falsche Richtung gebracht werden, dass Christus nicht mehr im Zentrum hat, sondern deine Werke, deine Taten, deine also zusätzliche Dinge, die du verehren solltest und nicht nur Jesus. Ich möchte hier eine Frage stellen. Wo fühlst du dich wirklich wohl? Wo willst du unbedingt dabei sein? Und natürlich, es dreht sich jetzt nicht hier darum, dass das alles in jeder Gemeinde perfekt ist oder dass man alles mag, was in einer Gemeinde ist, wie ich gesagt habe vorher, wie wir alle wissen, wo es Menschen gibt, da menschelt es. Aber wonach sehnst du dich? Verbindung mit anderen Geschwistern zu haben? Heute in unserer Welt gibt es eine sehr, sehr ungesunde Richtung. Und das sind private Christen. Menschen, die sagen, du, ich kann zu Hause genauso eine Predigt anhören. Ich kann zu Hause genauso in meine Erkenntnis von Jesus wachsen. Ich kann Bücher lesen, ich kann eben Internetpredigten anhören. Ich kann sogar per Skype oder Zoom oder irgendwas teilnehmen. Ich brauche die Gemeinde nicht. Warum ist das nicht gesund? Deswegen nicht, weil du so keine Liebe zu den Heiligen ausüben kannst. Jetzt verstehe mich nicht falsch. Ja, wir nutzen auch Zoom am Mittwochabend und solche Dinge, weil manche haben einfach nicht die Fähigkeit herzufahren. Der Punkt ist, hast du, wenn du nicht persönlich Kontakt haben kannst mit Gläubigen, fehlt es dir? Oder wie es manche sagen, du, ich war in Gemeinden und die haben mich verletzt und ich vertraue nie wieder irgendeiner Gemeinde. Ich bin gemeindebeschädigt oder geschädigt. Und die Antwort darauf ist, das ist eigentlich dein Problem. Es gibt keine vollkommene Gemeinde. Wenn du eine Gemeinde dann gefunden hast, die Jesus im Mittelpunkt haben will und das anstrebt, dann geh hin und unterstütze das, auch wenn diese Gemeinde nicht perfekt ist. Werde nicht jemanden, der nur Kritik übt und meint, ich weiß besser. Pass auf, wo fühlst du dich am wohlsten? Wenn du wirklich Christus im Zentrum deines Lebens haben willst, dann wird es auch mit der Versammlung der Gläubigen verbunden sein. Als Einzelgänger wirst du es nicht schaffen. Das ist biblisch. Das ist Gottes Wort. Eine Liebe für die Heiligen. Ich möchte ja auch, weil ich das so erlebt habe, ich möchte auch die Jugendliche unserer Gemeinde ansprechen hier. Okay? Die, die hier sind, die in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, wie ich das auch tun durfte. Das ist ein großes Vorrecht, oder? Ich schaue die an, die sagen, was sprichst du mich an? Ja, das meine Kinder, schaue ich auch an. Weißt du, wir alle haben eben die persönliche Notwendigkeit, nicht nur von Jesus gehört zu haben und viel in unserem Kopf zu kennen, sondern auch Jesus tatsächlich persönlich zu begegnen. Jesus persönlich im Glauben anzunehmen. Deine Eltern können Jesus für dich nicht annehmen. Aber pass auf, liebe Jugendliche, wenn du zu dem Zeit deiner Pubertät kommst, in deiner Jugend, in deiner Kindheit sozusagen, ist man schwer begeistert von allem, was Mama und Papa macht, meistens. Nicht immer, aber viel. Aber dann pubertiert man. Und dann fängt man an zu denken, oder? Ist auch gut, oder? Ich glaube, wir sollen denken. Ich glaube, Kinder sollen Erwachsenen werden. Aber in dieser Zeit, was will diese Welt? Diese Welt will dir sagen, Jesus ist nicht genug. Jesus ist nicht so toll. Und das Problem ist, wenn du nie das, was anderen erlebt haben, in deiner Erfahrung hast, zum Beispiel, wenn jemand in manche Familien aufgewachsen ist, wo Mama und Papa nur ständig streiten, boom, 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 und du sagst, boah, das ist keine schöne Sache. Und dann lernst du Christen kennen und in den Christen, ja, die sind nicht perfekt, aber die streiten nicht ständig. Also sie haben eine Harmonie, sie haben Christus im Mittelpunkt. Du siehst hier eine echte Liebe und dann überlegst du dir, wow, das ist schon was Tolles. Wenn du aber damit aufgewachsen bist, dann denkst du, das ist ja ganz normal. Aber die Welt, das schaut toll aus. Die Welt schaut nett aus. Das zieht mich jetzt an. Bringt aber keine Hoffnung und es ist leer. Pass auf, woran glaubst du wirklich, Jugendlicher? Was denkst du wirklich ist das Tollste und das Wichtigste im Leben? Findest du Zeit mit anderen gläubigen Jugendlichen als schön? Gehst du gerne zu Kinderfreizeit, Jugendfreizeit, zu Treffen in der Gemeinde? Oder würdest du sagen, na, ich würde lieber eigentlich mit meinen ungläubigen Freunden mich treffen, weil dort kriege ich echt Spaß, dort habe ich meine richtige Freude. Das ist, was für mich am wichtigsten ist. Wenn das in deinem Herzen vorhanden ist, dann musst du überlegen, was ist eigentlich in meinem Herzen vorhanden? Überlegt es euch. Ich mache keine Vorwürfe. Ich weiß einfach, wie es bei mir war. Dass ich damit aufgewachsen bin, alles verstanden habe, aber dann erst mit 19 tatsächlich zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist. Muss nicht sein. Man kann früher, viel früher zum Glauben kommen. Aber pass auf, dass du eine lebendige Beziehung hast. So, eine echte, lebendige Liebe für die Geschwister. Und warum war das so? Vers 5 fängt mit einem kleinen Wort an, mit zwei Buchstaben. Um. Da steht um. Dieses Wort um könnten wir auch mit einem anderen Wort übersetzen. Das ist ein Verbindungswort. Man könnte auch sagen wegen. Das ist, was in Elberfelder steht. Wegen. Oder deswegen, weil. Warum hatten sie so eine, glaubten sie an Jesus? Waren sie so voller Liebe für die Geschwister, für den Geschwistern? Weil, um der Hoffnung willen. Sie bekamen Hoffnung in Christus. Wir haben am Anfang diese verschiedenen Dinge gefunden. Also Karriere oder Beziehungen, Wohlstand. Weißt du, je länger man lebt, desto mehr merkt man, diese Dinge erfüllen nicht, geben keine Hoffnung. Und irgendwann sterben wir. Irgendwann ist das Ganze vorbei. Eine der besten Dinge, die uns passieren kann, ist, dass wir zu diesem Punkt kommen, dass wir verstehen, wie hoffnungslos das Leben ist ohne Christus. Arrogante Ungläubige sagen, Christen haben eine Krücke. Sie brauchen Jesus. Und Jesus ist die Krücke für ihr Leben, weil sie es nicht einfach in eigener Kraft schaffen. Aber weißt du was? Jesus ist nicht die Krücke. Ist keine Krücke für uns. Er ist unser Erretter. Und wenn du glaubst, du kannst auf deine zwei eigenen Beinen stehen und du schaffst das und eines Tages dann, wenn du auch mit 87 oder 85 oder 50 stirbst, dass du dann rückblickend sagst, ja, das habe ich so wunderbar gemacht. Du täuschst dich gewaltig. Und es wäre das Gnädigste, das Gott in deinem Leben tun könnte, um dich zu demütigen, damit du verstehst, wenn ich Jesus nicht habe, habe ich gar nichts. Habe ich keine Hoffnung. Immer wieder greift Gott in unser Leben so ein, damit wir zu diesem Schluss auch kommen. So war es bei den Gläubigen in Kolosse. Sie haben Hoffnung bekommen. Diese Hoffnung war nicht hier auf Erden. Diese Hoffnung, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Wer ist im Himmel? Gibt es da irgendwo so ein Schließfach, wo draufsteht Hoffnung? Und hier wird die Hoffnung für alle Gläubigen aufbewahrt. Und irgendwann macht Gott diesen Schließfach auf und sagt, okay, jetzt kriegt ihr eure Hoffnung. Wer ist im Himmel, der uns Hoffnung gibt? Jesus. Er lebt. Er ist unsere Hoffnung. Deswegen steht in Kolosser 3, nachdem er erklärt hat, wer Christus ist, die Folgen daraus für unser Leben. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sie glaubten an Jesus. Er war real. Er ist real. Und sie hatten deswegen auch Hoffnung. Jesus ist im Himmel. Eines Tages werde ich Jesus begegnen. Er gibt mir Hoffnung. Er ist für mich gestorben. Wie ist das passiert? Und hier schließen wir heute ab. Diese Hoffnung entsteht in uns, weil das Evangelium, das Zentrum, die Botschaft Gottes. Gott spricht diese Welt an. Was war das Zentrum ihrer Hoffnung? Es war natürlich, dass Jesus ist der Fokus des Evangeliums. Dieser Botschaft ist immer wieder, er kommt darauf zurück. Ihr habt Hoffnung wegen Jesus. Habt Liebe für den Heiligen wegen Jesus. Das Evangelium, die Botschaft dreht sich um Jesus. Lasst euch nicht von Jesus ablenken. Vers 5, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch. Und wann war das? Von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Was ist da passiert? Genau 1:1 das Gleiche, was heute passiert. Gott verwendet Menschen. Es steht da, das ist zu euch gekommen. Vers 7 sagt, so habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Wer hat die Menschen in Kolosse von Jesus erzählt? Wir haben sogar seinen Namen. Und du hast auch von Jesus gehört. Jemand hat dir auch von Jesus erzählt. Es sei denn, es könnte sogar sein, dass es Paulus war, weil du zum Glauben gekommen bist, indem du seine Briefe gelesen hast im Neuen Testament. Aber Gott verwendet Menschen und Menschen, die Jesus kennen, erzählen andere Menschen von Jesus. Und Jesus ist der Fokus des Evangeliums. Er ist im Mittelpunkt unserer Botschaft. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Ich finde diese Formulierung so schön. Durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Sehnst du dich nach Wahrheit heute? Etwas, das du sagen kannst, ich weiß, das stimmt. Es gibt keine geheime Abmachungen irgendwo im Hintergrund, dass irgendjemand jetzt das miteinander abgesprochen hat und jetzt stellen sie das als bares Geld und als Wahrheit dar, aber es stimmt nicht, sondern ich kann mich zu 100% darauf verlassen. Das ist das Evangelium von Christus. Und wie weißt du das? Weil Jesus auferstanden ist. Das Wort der Wahrheit des Evangeliums, die Botschaft, die frohe Botschaft von Jesus, der im Himmel heute ist. So, es ist zu euch gekommen, wie auch in der ganzen Welt. Denkt nicht, dass du was anders erlebst als die Menschen in China, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Oder als die Menschen in Südafrika oder in eben Südamerika oder wo auch immer. Alle Menschen, die zum Glauben kommen, kommen der gleiche Art und Weise zum Glauben. Sie nehmen Jesus als Wahrheit an. Das Wort wirkt in ihrem Leben und sie haben das persönlich angenommen. Hebräer 4, Vers 12 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das Wort Gottes verändert, es richtet, es spricht uns an. Jesus ist nicht wie die politische Mächte dieser Welt, die sehr oft nicht vertrauenswürdig sind. Manche, glaube ich, aufrecht wollen vertrauenswürdig sein. Ich will niemandem jetzt was vorwerfen hier, aber denke in die Geschichte zurück. 1993 durfte ich in Deutschland eine Reise machen und damals war ich 21 Jahre alt und als wir dort in damalige Ostdeutschland, und das war jetzt nicht mehr lange nach der Wende, es war ziemlich knapp nach der Wende, und da waren wir in einem Park in Ostdeutschland und haben Menschen einfach Gespräche mit Menschen geführt. Und ich habe zwei ältere Herren dort im Park eben getroffen und begonnen mit denen zu sprechen und habe einfach dann begonnen von Jesus zu erzählen. Und sie wollten nichts von Jesus hören. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Ich werde es nie vergessen. Sie haben gesagt, wir haben Hitler gehabt, an den haben wir geglaubt. Danach haben wir Kommunismus gehabt. Das haben wir auch angenommen. Wir nehmen jetzt nie wieder was an. Wir glauben nie wieder an irgendetwas. Traurig. Ich kann das verstehen. Ich kann das natürlich verstehen. Aber Jesus ist nicht wie politische Menschen, politische Leute. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Und wie Titus 1,2 sagt, Paulus erklärt, warum er eben diesen Brief schreibt, und er sagt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Hier sind wir wieder bei Hoffnung. Nicht eine Wahrscheinlichkeit, sondern eine echte, lebendige Hoffnung. Ich schreibe aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott kann nicht lügen. Er kann nicht betrügen. Sein Wesen verhindert das. Er spricht uns an mit der Wahrheit. Und die Geschwister, die Menschen in Kolosse haben diese Botschaft gehört, so wie ihr das heute hört. Heute darf ich die Botschaft weitergeben. Damals war es Epaphras. Vielleicht morgen sagt jemand anders die Botschaft, aber man hört die Botschaft. Hören ist ziemlich einfach, oder? Du musst nichts machen, du musst nur hören. Nur da gibt es schon einen Unterschied zwischen hören und zuhören. Alle Eltern wissen, wie das ist, und ich sage mal jetzt ehrlich, alle Ehepartner und Partnerinnen wissen, was das ist auch. Dass jemand hört, aber nicht zuhört. Oder? Ist das nur bei mir in der Ehe so? Dass ich eben oft höre, aber nicht zuhöre. Okay, wir sind Menschen. Und das ist auch manchmal das Problem, dass wir viel hören, aber wir hören nicht wirklich zu. Wir denken nicht darüber nach. Wir lassen es nicht in unserem Herzen eindringen. Sie haben nicht nur gehört, sie haben zugehört. Sie haben sich damit auseinandergesetzt. Diese Botschaft ist zu denen gekommen, wie gesagt, und es hatte Wirkung. Hat Frucht hervorgebracht. Gnade Gottes in ihrem Leben hat gewirkt. Weißt du, das ist, du merkst, wie das ist. Ich kann mich ganz klar daran erinnern, an dem Moment, wo ich auch verstanden habe und Jesus angenommen habe. Es herrschte in meinem Herzen Unklarheit. Es herrschte in meinem Denken Unklarheit. Ich suchte, wie kann ich wissen, dass ich ein Kind Gottes bin. Und in dem Moment, wo ich dann verstanden habe, ich habe gehört, schau Jesus an, schau nicht auf dich. Und es war wie auf einmal helle, klare Sicht. Es war wie, jetzt ist die Frage gelöst. Eine innerliche Klärung meiner Sehnsucht und Suche nach die Antwort Gottes. Wann hast du in deinem Leben auch Wirkung von der Botschaft Christi erlebt, wo das Wort in deinem Leben deine Ängste, deine Hoffnungslosigkeit, deine Fragen über Gott beantwortet hat. Wenn das Wort dich anspricht, wenn der Geist dich durch sein Wort anspricht, dann weißt du das auch. Du spürst das in deinem Herzen. Du weißt ganz genau. Und was ist dann, was soll man dann tun? Kapitulieren. Nachgeben. Annehmen. Vielleicht gibt es auch Leute, die hier sitzen oder in der Live-Übertragung zuhören. Und du kannst auch noch nicht sagen, ich bin mir sicher, dass ich ein Kind Gottes bin. Aber jetzt, ich spüre, ich weiß, Gott spricht mich an. Ich soll an Christus glauben und nicht an meine Werken, nicht an meine Leistung oder meine Zugehörigkeit oder irgendetwas. Christus und nur Christus allein. Dann hör einfach auf das Wort. Gebe nach und lass Gott in deinem Herzen wirken. Sag heute in deinem Herzen nicht mehr, wartet, nein, noch nicht. Oder keine Ahnung. Ich will nicht darüber nachdenken. Hör zu und nehme das im Glauben an. Und Gott wird dir die Gnade geben. Was will diese Welt? Was kannst du von dieser Welt bekommen? Was willst du? Wenn du Jesus nicht hast, hast du gar nichts. Was hindert dich davor und davon, Jesus anzunehmen? Was ist es, das dir so wichtig ist, dass du nicht bereit bist, mit deinem ganzen Herzen Jesus nachzufolgen? Glaubst du wirklich, dass du in diesem Bereich Erfüllung finden wirst? Überlegst dir, hast du bis jetzt Erfüllung dort bekommen? Natürlich, die Antwort darauf ist, nicht bleibende Erfüllung, nicht langfristige, aber in Christus kannst du das. Jesus ist der Fokus des Evangeliums. Es ist nicht Werke oder Rituale, es ist nicht Zugehörigkeit irgendeiner Kirche, es ist deine persönliche Verbindung im Glauben mit dem auferstandenen Christus, der heißt Jesus, der kam aus Nazareth, er lebt heute, weil er zu Rechten des Vaters sitzt. Und wenn du Erfüllung in deinem Leben haben willst, dann musst du mit Jesus, der Christus, im Glauben verbunden sein. Es gibt keinen anderen Weg. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du Jesus schon kennst und glaubst, dass trotzdem du Erfüllung ohne Jesus oder irgendwie in irgendeiner Richtung, das nicht auf Jesus fokussiert ist, Erfüllung finden wirst, dann täuschst du dich gewaltig. Und Paulus wird das jetzt auch in diesem Brief klar und deutlich zeigen. Ich werde niemals vergessen, in meiner Jugend, ich glaube, ich war 16, vielleicht 17, es gab in unserer Gemeinde damals ein Mädchen im gleichen Alter wie ich. Dieses Mädchen war auch als Kind extrem brav und hat alles mitgemacht. Ihre Eltern waren auch in der Gemeinde und haben auch, die Mutter hat auch Musik, also Orgel gespielt damals, Klavier auch. Es war eine sehr nette und eine gute Familie, würden wir auf jeden Fall sagen. Die waren jetzt nicht schlechte Eltern oder irgendwas. Aber dieses Mädchen, als sie dann begonnen hat, ist älter geworden, aus irgendeinem Grund, sie hat begonnen zu rebellieren. Sie meinte, sie würde in der Welt mehr Freude haben, mehr bekommen. Sie ging in der öffentlichen Schule damals und damals war es auch sehr, in den 90, also 80er Jahren, eigentlich spät 80er Jahren, damals war sehr viel los. Und sie hat dann von einem alles Mögliche dort vor allen anderen gemacht. Viele, von einem Freund zum nächsten, öffentliche Darstellungen auch so emotionale Zuneigung und alles Mögliche hat sie. Sie hat sich vor nichts gescheut. Alkohol, Drogen, Partys, alles hat sie mitgemacht. Hat sich wirklich so bekleidet wie alle anderen Frauen, die nur anreizend und nur Männer auf Männersuche waren. Sie hat alles getan wie die Welt. Sie kannte Jesus nicht. Aber trotzdem immer wieder, obwohl sie Jesus nicht kannte und in der Welt lebte, kam sie immer wieder zur Gemeinde. Ich war damals auch nicht gläubig, aber auch ich habe das angeschaut und dachte, boah, Wahnsinn, wie kann sie so leben? Wahnsinn, das ist ja absolut verrückt. Weißt du, was das war? Aber es war ein innerlicher Suche nach Bedeutung. Sie hatte Kopfwissen, aber sie kannte Jesus nicht. Und ich werde niemals vergessen, an dem Sonntag, wo sie tatsächlich in der Versammlung war, mein Vater hat gepredigt. Und sie war da. Und es war nicht mein Vater. Er war nur der Sprachrohr des Wortes. Das Wort hat dieses Mädchen ergriffen. Weinend hat sie sich vor der gesamten Gemeinde bekennt zu ihrer Sünde und hat Jesus angenommen. Und ihr Leben war von diesem Zeitpunkt an ganz anders. Hat dann auch einen gläubigen Mann geheiratet, dient dem Herrn bis heute. Was war der Unterschied? Es war nicht Kopfwissen. Sie hat alles schon gewusst. Sie hat erkannt, wie hoffnungslos diese Welt ist. Und deswegen, Jugendliche, auch bitte, du musst nicht durch das ganze Schlamm gehen, um zu verstehen, wie leer und hoffnungslos diese Welt ist. Glaub das Wort. Öffne deine Augen und schau nur zu, was in dieser Welt los ist. Und erkenne, du kannst heute, ob du jugendlich bist oder erwachsen bist, du kannst in Jesus die Erfüllung haben, die dein Schöpfer für dich will. Er ist alles. Und er darf in allem der Erste sein. Und das ist, was wir brauchen. Mehr als alles andere. Wie viele Partys brauchst du, bis es nicht mehr lustig ist? Aber der Herr Jesus schenkt dir und verspricht dir ewige, unaufhörliche, innerliche Freude, auch wenn du sogar leiden musst. Gibt's nichts Vergleichbares mit unserem Herrn Jesus. Was hindert dich heute, dein Leben den Herrn voll und ganz zu geben? Und wenn du sagst, bis jetzt weiß ich nicht, aber heute bin ich bereit. Du musst jetzt nicht irgendeine Zauberformel aussprechen. Du musst jetzt nicht irgendein Ritualgebet aussprechen. In deinem Herzen knie dich einfach vor Jesus hin und sag, lieber Herr Jesus, vergib mir. Ich glaube. Ich nehme dich an. Ich gehe nicht mehr meinen Weg. Ich will nicht meinen Weg gehen. Ich will deinen Weg gehen. Sei du der Herr meines Lebens. Nur du hast die Antworten. Glaube an Jesus. Und wenn du heute da bist und vielleicht sagst, ja, ich glaube schon an Jesus, aber ich habe mich von vielen Sachen ablenken lassen. Diese Zeit, wo ich damals zum Glauben gekommen ist, liegt schon so viele Jahre zurück. Und in der Zwischenzeit irgendwie habe ich mich von dieser Welt in eine falsche Richtung ziehen lassen. Und ich weiß, das bringt keine Erfüllung. Dann tu Buße. Das ist einfach, kehr um. Verstehe, was genau das ist, das der Herr in deinem Leben anspricht. Sagt, Herr, okay, ja, das gebe ich dir. Ich brauche das nicht. Vielleicht ist es mir sogar erlaubt, aber es bringt mich von dir weg. Es verhindert mein Wachstum. Es verhindert Einheit. Es verhindert Freude. Ich brauche das nicht. Ich will das nicht. Ich will Christus. Wenn ich Christus habe, bin ich auch bereit, mich zu verleugnen. Zum Wohl des anderen. So, liebe Geschwister, es dreht sich darum, was wir damals gesagt haben, wahre Hoffnung ist durch das Evangelium von Jesus Christus möglich. Die Voraussetzung für ein erfülltes Leben ist Christus. Nicht irgendwelche Dinge, die diese Welt anbietet. Lass zu, dass der Herr Jesus dein Leben voll und ganz durchdringt. Und dass alles, was du tust, würde Jesus auf einmal erscheinen und sagen, hey, mein Kind, jetzt bin ich da. Was machst du da jetzt gerade? Dass du sagst, ja, Herr, ich mache jetzt das dir zu Ehre. Und wenn du das nicht sagen kannst, mach es nicht. Nicht wegen Regeln, sondern wegen Jesus. Du willst ihm eine Freude machen. Lass uns beten.